Hallo und herzlich willkommen. Bevor wir loslegen, von mir noch ein wichtiger Hinweis. Alles, was wir hier in meinem Podcast besprechen, dient ausschließlich eurer Information und Unterhaltung. Wir teilen hier unsere persönlichen Meinungen und Einschätzungen. Das Ganze ist ausdrücklich keine Beratung für Anlagen oder sonstiges. Auch wenn wir uns größte Mühe bei der Recherche geben, eine Glaskugel haben auch wir nicht. Wir können also keine Garantie dafür übernehmen, dass alle Zahlen, Daten und Fakten immer zu 100% aktuell, richtig oder vollständig sind. Bitte denkt immer daran, investieren an der Börse ist mit Risiken verbunden und kann im schlimmsten Fall zum Totalverlust eures eingesetzten Kapitals führen. Bitte macht immer eure eigenen Recherchen, bevor ihr euer eigenes Geld investiert oder zieht einen professionellen Berater hinzu. Dieser Podcast ist ein modernes KI-Projekt. Die Texte wurden KI-unterstützt verfasst. Sie hören meine per KI geklonte Stimme und unser heutiger Gast wurde synthetisch erzeugt, inhaltlich von mir geprüft. Ich bin Tim und jetzt viel Spaß mit der Folge. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres Finanzpodcasts. Wir schauen uns heute einige extrem spannende Themen an, die von staatlicher KI über den Kryptomarkt bis hin zur physischen Infrastruktur unserer digitalen Welt reichen. An meiner Seite ist wie immer Laura, unsere Expertin für Markttrends. Hallo Laura, schön, dass du da bist.
Hallo Tim, ich freue mich auch sehr. Wir haben heute eine wirklich dichte Agenda vor uns. Es geht nicht nur um die üblichen Hype-Themen, sondern vor allem darum, wo die echte Substanz liegt und wo sich die strategischen Risiken verstecken. Besonders im Bereich der künstlichen Intelligenz sehen wir gerade eine Verschiebung, die viele vielleicht noch gar nicht auf dem Schirm haben.
Da steigen wir doch direkt ein. Du meinst sicher dieses Konzept der sogenannten digitalen Souveränität. Im Bericht wird Palantir erwähnt und die These ist, dass wir uns von den öffentlichen Cloud-Modellen wegbewegen. Kannst du uns das genauer erklären? Warum reicht OpenAI oder Anthropic für Regierungen nicht mehr aus?
Das ist im Grunde eine Frage des Vertrauens. Stell dir vor, ein Staat speist seine sensibelsten strategischen Daten, sein sogenanntes Alpha, in eine Blackbox eines Drittanbieters. Die Sorge ist groß, dass diese Daten genutzt werden, um die Modelle des Anbieters zu trainieren oder dass man letztlich die Kontrolle über die Modellgewichte verliert. Das können sich Geheimdienste oder Verteidigungsministerien schlichtweg nicht leisten.
Und genau hier kommt Palantir ins Spiel. Die positionieren sich jetzt anscheinend nicht mehr nur als Tool zur Analyse, sondern quasi als Betriebssystem für Regierungen. Da wird eine Partnerschaft mit Nvidia erwähnt, die als echter Wendepunkt gilt. Was passiert da technisch gesehen?
Genau. Palantir nutzt die Nemo-Modelle von Nvidia, um maßgeschneiderte Frontier-Modelle zu bauen. Der entscheidende Punkt ist, und das ist das Kernargument für die digitale Souveränität, dass der Kunde, also zum Beispiel das US-Verteidigungsministerium, die Hardware, die Daten und vor allem die Modellgewichte selbst besitzt. Palantir löst damit das Sicherheitsdilemma. In einer Welt mit steigenden geopolitischen Spannungen wird KI lokal und unabhängig zu einem nationalen Sicherheitsinteresse.
Das klingt nach einem massiven Wettbewerbsvorteil. Ein richtig tiefer Burggraben, wenn man es so nennen will, weil die Wechselkosten für eine Regierung enorm hoch wären, wenn sie einmal tief integriert sind. Aber Laura, wo ist der Haken? Es kann ja nicht alles perfekt sein.
Absolut nicht. Es gibt drei große Risiken. Erstens ist da die politische Abhängigkeit. Wenn Palantir also stark auf US-Regierungskontrakte setzt, sind sie extrem anfällig für Budgetkürzungen oder Richtungswechsel in Washington. Zweitens, und das betrifft die Anleger direkt, ist die Bewertung ein Thema. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis spiegelt bereits riesige Erwartungen wider. Jede kleine Enttäuschung bei den Quartalszahlen könnte zu heftigen Korrekturen führen. Und drittens darf man die Bürokratie nicht unterschätzen. Die Implementierung solcher komplexen Systeme in Behörden dauert oft deutlich länger als in der Privatwirtschaft.
Ein klassischer Fall von hoher Potenz, aber auch hohem Risiko. Lass uns einen Schritt zurücktreten und die Perspektive wechseln. Wenn wir über KI sprechen, reden wir oft nur über Software. Aber Software braucht Strom und Hardware. Im Bericht wird das Bild der Schaufelverkäufer benutzt, also spezialisierte Rechenzentrum, Betreiber und Energieinfrastruktur.
Das ist ein extrem wichtiger Punkt, Tim. Wir bewegen uns weg von allgemeinen Cloud-Zentren hin zu sogenannten AI-Factories. Egal, welche KI-Software am Ende gewinnt, ob GPT, Cloud oder etwas ganz Neues, es gibt einen physischen Flaschenhals. Strom und Kühlung. Die Rechenleistung der modernen Modelle ist so gigantisch, dass die Hardware-Infrastruktur, also Stromnetze und Transformatoren, derzeit massiv unterinvestiert ist.
Das bedeutet im Umkehrschluss, dass diejenigen, die den Zugang zu Energie und Kühlung kontrollieren, die neuen Immobiliengiganten des 21. Jahrhunderts werden könnten?
Exakt so ist es. Besonders spannend sind Betreiber, die Zugriff auf Kernenergie oder andere stabile Grundlastquellen haben. Warum? Weil KI-Modelle einen 24-Stunden-Energiebedarf haben. Wind und Sonne allein reichen da einfach nicht aus, um diese riesigen Cluster stabil zu betreiben. Die Vorteile liegen hier in den langfristigen Leasingverträgen für Datencenter, was sehr stabile Cashflows verspricht. Zudem werden energieautarke Rechenzentren zu strategischen Assets für ganze Nationalstaaten.
Aber auch hier gibt es wieder die Kehrseite, oder? Was könnte dieses Modell ins Wanken bringen?
Da gibt es ein paar kritische Punkte. Eine Energiekrise mit steigenden Strompreisen würde natürlich direkt die Margen drücken. Dann gibt es noch die Umweltauflagen. Denkt nur an den enormen Wasserverbrauch für die Kühlung oder den CO2-Ausstoß. Das könnte den Ausbau massiv bremsen. Und ganz theoretisch gibt es natürlich das Risiko eines Technologiewechsels. Wenn plötzlich extrem energieeffiziente Chips erfunden werden, würde der massive Energiebedarf sinken und die aktuelle Infrastrukturthese verlieren an Schlagkraft.
Das ist ein faszinierender Kreislauf von der hochkomplexen Software bei Palantir zurück zum ganz bodenständigen Beton- und Stromkabeln. Aber beim Thema Software gibt es noch eine Warnung im Bericht, die mich stutzig gemacht hat, die Gefahr der Modellabhängigkeit, der sogenannte Model-Lock-In. Hier wird sogar ein Short-Szenario diskutiert. Was genau ist damit gemeint?
Das ist eine echte strategische Falle für viele Unternehmen. Aber viele Firmen integrieren KI heute ganz simpel über eine einzige API eines Anbieters, zum Beispiel OpenAI. Damit bauen sie ihr gesamtes Produkt auf dem Fundament eines anderen auf. Wenn dieser Anbieter nun die Preisstruktur ändert, die Zensurfilter verschärft oder die Modellqualität in einer neuen Version plötzlich sinkt, was man als Degradierung bezeichnet, kann das Geschäftsmodell des Kunden über Nacht kollabieren.
Also ist man quasi erpressbar, weil man keine eigene Kontrolle hat?
Genau. Unternehmen ohne eine Multimodel-Strategie sind extrem unflexibel. Man bräuchte eigentlich eine eigene Orchestrierungsschicht, mit der man per Knopfdruck zwischen GPT-4, Claude 3.5 oder Llama 3 wechseln kann. Wer das nicht hat, riskiert einen Innovationsstau. Im schlimmsten Fall führt der Anbieter selbst ein Feature ein, das das Kernprodukt des Kunden einfach ersetzt. Dann gibt es keinen Ausweg mehr.
Das klingt nach einem riskanten Spiel. Gibt es denn Argumente, die gegen diese Short-These sprechen? Warum machen Firmen das trotzdem?
Nun ja, manche Ökosysteme bieten Plugins oder Integrationen, die so wertvoll sind, dass man den Login bewusst in Kauf nimmt. Außerdem gibt es die schnelle Entwicklung von Open-Source-Modellen wie Llama, was das Risiko eines totalen Logins insgesamt reduziert. Und natürlich schützen exklusive Partnerschaften, wie man sie bei Microsoft und OpenAI sieht, vor willkürlichen Änderungen. Aber grundsätzlich bleibt die Abhängigkeit ein riesiges strategisches Risiko.
Ein wichtiger Warnhinweis für alle, die gerade blindlings auf eine einzige KI-Lösung setzen. Bevor wir zum Ende kommen, möchte ich noch den Bereich der digitalen Assets ansprechen. Im Bericht geht es um Solana und die These, dass Sol das Visa der Kryptowährungen werden könnte. Während Bitcoin eher als digitales Gold gesehen wird, setzt man bei Solana auf Utility und Geschwindigkeit.
Ja, das ist eine sehr spannende Dynamik. Man sieht deutlich, dass Investoren verstärkt auf Ökosysteme setzen, die tatsächlichen Nutzwert bieten. Solana hat es geschafft, eine wirklich lebendige Entwickler-Community aufzubauen, egal ob in DeFi, NFTs oder jetzt On-Chain-Gaming. Die Kombination aus niedrigen Gebühren und hoher Geschwindigkeit macht sie zum bevorzugten Netzwerk für Retail-Nutzer.
Und es gibt diesen Begriff des Solana-Sommers. Was treibt das Ganze gerade an?
Es ist die zunehmende Integration in reale Geschäftsmodelle. Wenn die nächste Welle von Applikationen kommt, ich denke da an dezentrale soziale Medien oder KI-Agenten, die ihre eigenen Wallets besitzen, dann ist Solana aufgrund seiner Architektur der wahrscheinlichste Host. Interessant ist auch die relative Stärke. Sol hat bereits vor Bitcoin neue lokale Tiefs verlassen, was eine sehr bullische Dynamik signalisiert und auf eine hohe institutionelle Akzeptanz hindeutet.
Aber auch im Kryptobereich gibt es natürlich Schattenseiten. Solana hatte in der Vergangenheit doch einige Probleme mit der Stabilität, oder?
Das ist tatsächlich der größte Schwachpunkt. Es gab zeitweilige Netzausfälle und das stellt die Verlässlichkeit als globale Finanzinfrastruktur natürlich massiv in Frage. Dazu kommen Vorwürfe der Zentralisierung. Die Verteilung der Validatoren ist weniger dezentral als bei Bitcoin oder Ethereum. Und man darf die Konkurrenz nicht vergessen. Ethereums Layer 2-Lösungen wie Base oder Arbitrum könnten den Geschwindigkeitsvorteil von Solana mit der Zeit relativieren.
Das war ein unglaublicher Ritt heute. Von staatlichen KI-Betriebssystemen über Kernenergie für Rechenzentren bis hin zu High-Speed-Blockchains und den Gefahren proprietärer LLMs. Laura, vielen Dank für diese tiefen Einblicke und die präzisen Analysen.
Sehr gerne, Tim. Es war mir ein Vergnügen.
Und an euch da draußen, bleibt wachsam und achtet auf die physischen Flaschenhälse in einer digitalen Welt. Wir hören uns im nächsten Podcast. Macht's gut und viel Erfolg an den Märkten. Das war's für heute. Wenn euch die Folge gefallen hat, unterstützt mich gerne mit einem Abo, einem Gefällt mir oder einem netten Kommentar. Das hilft mir enorm, mehr Reichweite zu bekommen. Mein Ziel ist es, noch mehr Qualität und Vielfalt in diesen Podcast zu bringen, zum Beispiel durch spannende neue Gäste. Ich bin selbst ein riesiger Fan von allem, was sich um Wirtschaft dreht, sauge jede Information auf und tausche mich einfach unfassbar gerne dazu aus. Wenn wir diese Reichweite gemeinsam aufbauen, haben am Ende alle etwas davon, die sich für dieselben Themen interessieren wie ich. Zum Schluss noch der wichtige Hinweis: Alles Gehörte dient nur der Information und Unterhaltung. Es ist keine Anlageberatung. Investieren an der Börse ist mit Risiken bis zum Totalverlust verbunden. Macht daher immer eure eigene Recherche. Da dies ein modernes KI-Projekt ist, wurden die Texte KI unterstützt verfasst. Ihr habt meine geklonte Stimme gehört und der heutige Gast wurde synthetisch erzeugt. Von mir geprüft und verantwortet. Ich bin Tim. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.